Ja, hallo Sonja!
Hallo Claudia.
Hey, wie geht es dir?
Gut. Also ich bin gesund.
Super! Und
Ich
weißt du was?
bin noch gesund, das ist gut.
Das ist super sogar. Und weißt du was? Die Tage werden wieder länger.
Ah.
Ich bin so froh. Es geht Richtung Frühjahr.
Ja, ist nicht mehr lang, gell? Aber wie wir es, also in der Schweiz jetzt. Genau in diesem Moment, wo wir denken, endlich ist die Frühling da, dann schneit es sowieso wieder. Also
Logisch,
von dem
logisch.
her.
Also wir freuen uns nicht zu früh, aber wir freuen uns dennoch. Das kann uns
Ja.
niemand nehmen. Genau. Aber wir können es ja eh nicht so richtig genießen draußen, denn wir haben volle Praxen und sind die ganze Zeit am Arbeiten. Und nur wenn wir aus dem Fenster gucken, können wir das Wetter beobachten. Ich bin ganz sicher, du hast schon wieder viel erlebt in den letzten 2 Wochen.
Ja, also ich habe recht viel jüngere Kinder und also ich hatte in letzter Zeit, also vor allem zwei Mädels und du kennst es ja auch, die nicht eigentlich kommen wollen, total scheu, zurückhaltend, die wollen dich nicht anschauen, die wollen nicht sprechen, die wollen nicht mitmachen, also wirklich diesen extrem Geschlossenheit.
Ja.
Und wie ein Abwehr gegen allem, was in der Außenwelt ist. Die sind wirklich in sich gekehrt. Man sieht es von der Körpersprache her. Sie klammern sich an der Mutter, also wirklich regelrecht. Die kleben am
Ja.
Mutter fest, was für ganz, ganz viele Mütter auch extrem belastend ist, weil diese Kinder ist wie ein Schatten. Also egal, wo sie sind, sie können kaum zur Toilette gehen. Die kleben an der Mutter und rennen hinterher. Und ich hatte eben so zwei solche Fälle. Und das eine Mädchen ist einfach, weil sie von diversen Sachen traumatisiert worden ist. Also die Mutter hat schon gesagt, die Geburt von der Schwester war für sie ein traumatisches Erlebnis. Und beim zweiten Mädchen, die ist 7. Und da ist auch einiges. Die ist für eine Pflegefamilie. Und die Mutter war da und dann ist die Mutter einfach gegangen und hat das Kind jetzt bei dieser Pflegefamilie gelassen mit 6 Monaten und seither oder 8 Monaten und seither lebt sie dort. Und bei beiden Mädchen war es eben, kann die Sitzung stattfinden, ja oder nein? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei solchen Kindern kann man mit diesen arbeiten. Und da muss ich sagen, jein, weil es ist nicht methodeabhängig. Es ist ganz klar personenabhängig, weil wenn diese Kinder dich nicht vertrauen, nicht mögen und sich nicht öffnen, dann ist die Zusammenarbeit nicht möglich. Und das ist egal, welche Methode du anbietest, es wird immer dasselbe sein, weil diese Kinder sind von der Außenwelt traumatisiert. Das heißt, wir sind auch eine Gefahr. Wir stellen eine Gefahr dar. Und wenn wir natürlich sie öffnen wollen, dann öffnen sie sich eben für diesen Gefahr, wo sie bereits in der Vergangenheit ausgesetzt worden sind. Und deshalb umso wichtiger eben, dass das Kind uns gerne hat. Und wir wissen nie im Voraus, klappt es nicht. Und bei diesen zwei Mädchen hat es wirklich super geklappt. Also beim Pflegekind am Anfang eben hat es mich nicht anschauen wollen. Und sie ist eigentlich mit dem Pflegevater gekommen, ganz, ganz ein Lieber. Und nach kurzer Zeit konnte ich mit ihr arbeiten, sie hat sich geöffnet, sie hat mich angeschaut, sie hat sogar begonnen, ein paar Wörter zu sagen, und das war echt schön. Beim zweiten Kind war sie noch mehr geschlossen, die 6-Jährige, und die Mutter war während der ganzen Zeit im Zimmer dabei. Also es war nicht möglich, mit ihr zu arbeiten. Und wenn diese Kinder merken, du magst sie nicht, bumm, dann kannst du es vergessen. Also bei diesen Kindern kann man nur authentisch sein, wenn man als Coach Kinder nicht mag, wenn man nicht authentisch ist, wenn man denkt, oh nein, wieder so ein Kind und das nervt mich und wenn es ist endlich vorbei. Die merken alles über die nonverbale Kommunikation und diese Kinder kann man nichts vormachen. Die merken es, wenn man lügen. Und umso mehr für mich, ich finde es extrem anstrengend, weil ich wirklich die ganze Zeit das Kind am Lesen bin. Zuerst mit dem Elternteil, dann mit dem Kind, mit dem Elternteil, mit dem Kind. Lachen, vorsichtig. Ein bisschen Druck, weniger Druck. Es ist die ganze Zeit so ein Abtasten. Kann ich, was kann ich machen? Aber Schlussendlich, es lohnt sich, weil bei diesen Kindern kann man extrem viel bewirken, wenn sie sich öffnen. Gut, also jetzt dieser Fall vom 6-Jährigen, die gekommen ist, wo eben die Mutter im Zimmer dabei war, extreme Trennungsangst, ist ja klar. Sie ist hochsensibel und sie hat jetzt Homeschooling, weil es geht ja nicht zur Schule, aber zweimal in der Woche hat sie einen Lernort, wo sie hingeht. Und die Mutter muss im Zimmer dabei sein. Sie muss nebendran sitzen, also fast daran kleben. Und
Ja.
nur da geht es, also wirklich extrem. Und sie war eigentlich bis zu der Geburt von ihrer jüngeren Schwester, war sie ein fröhliches, aufgestelltes Kind. Und dann von diesem Moment an war es so, dass sie aggressiv wurde gegenüber der Mutter und die Schwester. Und sie hat die Mutter ungefähr 9 Monate lang abgelehnt. Also es ist wirklich extrem. Und sie wurde depressiv, also hat so depressive Phasen gehabt und hatte zu nichts mehr Lust und von diesem Moment an total geschlossen, nichts mehr alleine, nicht mehr sprechen. Und dann habe ich mit ihr begonnen zu sprechen, also es ist immer indirekt. Ich habe das Mädchen immer wieder eine Frage gestellt. Sie hat in den Ohr von der Mutter gekuschelt und die Mutter hat es mir. Also es ging so die ganze Zeit so in diesen Dreieck. Aber es ging ziemlich gut und dann habe ich diesen Rückwärtsfragen gestellt. Ich habe dir gern gefragt, wenn du dir jetzt vorstellst, in diesem Lernort zu sein, was ist da nicht gut? Und sie sagt, es stört ihr, wenn sie dort ist. Aber wenn die Mutter, die Vater oder die Schwester da wäre, dann würde es gehen. Ich so, okay, warum stört es dich dort in diesem Lernort? Und sie sagte, es ist zu laut. Dann sagte ich, ja, warum stört dir jetzt diesen Lautstärke? Und sie sagte, wenn die Kinder laut sind und sie schreien, das macht mir Angst. Und dann, ja, macht dir sonst noch irgendetwas im Zimmer Angst? Sie so, nein, nur die Lautstärke. Ich so, okay. Dann fragte ich sie, tun dir die Ohren weh? Weil ich dachte, vielleicht ist es Hyperakusis. Also bei Hyperakusis wäre es, dass die Ohren weh tut. Nein, tut nicht weh, aber es nervt mich und es macht mir Angst. Okay. Dann wurde es mir klar, hier handelt es sich um Misophonie. Also wir wissen, das gibt ja die unterschiedlichen Schritten, gell? Also Schritt 1, Geräusche, die nerven mich, die stören mich. Schritt 2, ich will eigentlich flüchten von diesen Nerven, ich kann aber nicht. Ich bin in diesem Zimmer eingefangen. Drittens, ich fühle mich von diesen Geräuschen hilflos ausgeliefert, ich kann nicht weg. Und dann kommt diese Schutzfunktion, eben diesen Reptiliengehirn, was sagt, okay, wenn die Wut nichts bringt, dann müssen wir flüchten, bumm, dann ist die Angst ja eingeschaltet. Und etwas ist interessant. Ich fragte sie, ja, warum ist es dann? Warum hilft es, wenn deine Mutter dabei ist? Weil es geht ja um Misophonie. Warum hilft es, wenn deine Mutter oder die Schwester oder die Vater dabei ist? Und sie sagte, ja, weil ich dann kuscheln kann. Und wenn ich mit ihr kuscheln kann, dann stört mich die Lautstärke nicht. Ist weniger schlimm. Und weißt du, was das ist? Hier ist es klar, die Kuscheln, die Berührung triggert Oxytocin, wird ausgeschüttet, die Kuschelhormon. Und das führt dazu, dass die Oxytocin eine Reduktion des Stresshormons führt, was wiederum die Gefühle, was mit Angst zu tun hat, reduziert. Und also wenn man das zusammenfasst, hier hat man eine Trennungsangst. Sie wollte nicht alleine sein, weil sie dem Leben hilflos ausgeliefert ist. Dann kommt Stress, Nerven, Angst wird getriggert und nur das Kuscheln, sprich Ausschütten von Oxytocin, führt dazu, dass ich mit dem Stress umgehen kann, weil es reduziert wird. Und deshalb konnte sie nicht alleine sein.
Clever. Also das ist ein super Zusammenhang und passt auch total in die ganze Geschichte rein. Weißt du, ich arbeite viel mit Adoptivkindern und das ist genau das, was ich ganz häufig entdecke. Dieses vermehrte Bedürfnis nach Körpernähe eben. Vermehrte Ausschüttung von diesem Oxytocin. Und das ist schon, also das ist wirklich, wirklich spannend. Was hast du gemacht? Das interessiert mich jetzt.
Also klar, von hier die Misophonie. Wie sieht die Geräusche aus? Und wir haben dann die Geräusche aus Farben angeschaut. Und wenn die Lautstärke, es muss ja einen bestimmten Pegel haben, wenn es in deinen Ohren hineingeht, was passiert? Also welche Farbe ist und was passiert mit diesen Geräuschen? Und klar, die Echse, also Reptiliengehirn wurde getriggert, der Alarm geht los, und sie fühlt sich angegriffen und so weiter. Und wir haben mit der Exi gearbeitet, wir haben an diesen Geräuschen gearbeitet, wir haben Ohrenfilter eingetan, Schutz für die Ohren, sodass diese Geräusche, dass sie es zwar wahrnimmt, aber dass es nicht mehr diesen Gefahr in ihr auslöst. Wir haben auch dass sie erklärt, diesen Oxytocin, dass sie sich selber auch umarmen kann in diesem Moment. Das Gefühl von Kuscheln und Geborgen und die Reduktion von Stress selber aktiviert. Und was auch ganz interessant war, war es auch eine vererbte Faktor. Weil in den Familien gibt es mehrere Menschen, die Misophonie haben oder es geht in diese Richtung. Also die Mutter ist sehr empfindlich auf Geräusche und die Großmutter. Und da haben wir die Erbkugeln angeschaut und die Großmutter. Und da war es wichtig, einfach die Angst vor diesen Geräuschen zu erkennen, dass es vererbt ist, dass sie es erhalten hat und dass sie es ist wie ein Geschenk, was man nicht will. Man kann es höflich zurückgeben, sage danke, aber es ist etwas, was ich nicht möchte. Ich weiß, du hast es nicht absichtlich gemacht und ich gebe jetzt die Angst vor Geräuschen, gebe ich jetzt zurück. Und dann haben wir Vergebungsarbeit und ja. Und das war wirklich das Gefühl anschauen, was geht in den Ohren, was triggert und wie können wir diesen Trigger aufhalten oder
Ja.
stoppen. Genau das haben wir gemacht. Und man muss überlegen, die ganze Sitzung hat immer durch die Mutter stattgefunden.
Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Also immer so im Kreis herumgesprochen. Hey, ganz, ganz, ganz spannend. Misophonie begegnet mir immer häufiger. Ich weiß nicht, ob dir auch, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass diese extreme Überempfindlichkeit gegen Geräusche es ein bisschen Zeitgeist ist. Aber es ist ja auch, sagen wir auch immer wieder, es prasselt auch extrem viel auf unsere Kinder. Also nicht nur auf die Kinder, auch auf uns prasselt da extrem viel ein. Und ich glaube schon, dass da einfach die Flut an Sinnesreizen, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind, dass das zu viel ist. Dass das eigentlich wirklich zu viel ist.
Wenn wir uns als Menschen von der Vergangenheit anschauen,
Ja.
früher gab es keine Autos, keine Flugzeuge, die Maschinen, die Lärm machen. Wenn man in die Natur war, und das ist in uns drin, der Natur ist nur Bäume und Wind und Tieren und Vögel und die Geräusche. Das heißt, jeden Tag sind wir immer mit mehr Geräuschen konfrontiert. Und natürlich, wenn wir in der Stadt wohnen oder wenn wir in der Schweiz, gibt es ja eine dichtere, wie nennt man, Population. Das heißt, da überall Menschen und Kinder und die Lautstärke ist ja überall. Man
Komplett anders.
nie
Und
eine
weißt
Pause.
du, mit diesen Gerätchen hier ist es ja auch wunderbar möglich, sich auch in den Pausen noch zu beschallen. Ich meine, TikTok, wie viele Kinder und Jugendliche scrollen sich durch TikTok und ein Video nach dem nächsten, ding, ding, ding. Also da ist so viel in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, das ist zu viel für uns. Das ist einfach zu viel für uns. Ist schon verrückt. Übrigens muss ich dir das gerade noch sagen, dieses Oxytocin. Ich habe ja vorhin gesagt, dem begegne ich oft bei Adoptivkindern, weil die das einfach in ihrer Anfangsphase zu wenig gekriegt haben. Und da hatte ich mal, das ist aber schon länger her, ich hatte mal eine Zwölfjährige, die genau dieses Gefühl brauchte, dieses Kuscheln, diese Nähe, dieses Oxytocin. Und da haben wir gemeinsam überlegt, wie könntest du dir das geben, ohne dich selbst zu umarmen. Das ist nämlich nicht ganz dasselbe, leider. Und sie hat es gelöst mit so einem Nackenkissen, was gefüllt ist mit Hirse. So ein Hirsekissen, das hat eine gewisse Schwere und hat sich dieses Nackenkissen auf die Schulter gelegt und dann die Augen geschlossen. Und das hat sich für sie angefühlt, wie wenn jemand ihr den Arm um die Schulter legt. Und es gibt übrigens, habe ich schon mal gesehen, es gibt auch so Kissen mit so Händen, die schwer sind und die man sich umlegen kann und das Gefühl hat, dass man bei jemandem im Arm ist. Und das sind eigentlich gute Strategien. Es ist verrückt, dass es notwendig ist heutzutage, aber der Mensch hat zu wenig Körperkontakte. Das weiß man.
Ja,
Also
und
diese
man weiß von Kindern eben in Kinderheimen, wo zu wenig Umarmung bekommen, keine Aufmerksamkeit, dass die wirklich auch daran sterben können, weil Liebe ist lebensnotwendig.
ist
Und das ist halt natürlich die Umarmung, die Berührung, die auch auch nur handhalten. Diese Berührung sind für ein Kleinkind lebensnotwendig, dass sie spüren, ich bin beschützt, ich bin geliebt, ich bin willkommen, und sonst schaltet das System wie ein bisschen ab. Was ich da noch wichtig bei dieser Geschichte ist, es hat ja angefangen, als der Schwester auf die Welt kam. Und hier war natürlich, das Baby hat geschrien. Also, das ist ein wichtiger Punkt, was ich da nicht, warum hat es angefangen, als die Schwester zur Welt kam? Weil die Mutter da mehr abwesend ist, weil da weniger umarmt worden ist, weil es mit dem Baby zu tun hat und die Baby geschrien hat und sie diesen Geräuschen hilflos ausgeliefert waren. Und natürlich, ich bekomme weniger Liebe, wenig Aufmerksamkeit und jetzt ist die Lähm auch noch dazu. Und sie hat sich die eben gegenüber die Schwester und die Mutter diese Ablehnung. Und das ist etwas, was ganz häufig vorkommt, zum Beispiel bei Geschwisterrivalität. Oftmals beginnt die Schwesterrivalität nicht nur, weil sie weniger Aufmerksamkeit bekommen, ist weil wegen dem Geräusch. Wie häufig sagen sie, sie nervt. Wenn sie kaut, nervt sie. Wenn sie spricht, nervt sie. Es hat ganz, ganz, ganz viel mit den Ohren zu tun. Und das,
So. Ja, das ist so. Also schon ganz spannend, das Thema. Also so für Verlustängste oder ja, das ist wirklich spannend. Und es war jetzt ganz toll, wie du das erzählt hast mit diesem Oxytocin. Daran sieht man, auf wie vielen Ebenen sowas funktioniert und wie genau wir hinschauen müssen, um wirklich die Ursache zu finden. Ist also großartig. Und
ja.
übrigens so mit so Arbeit mit so Kindern, die sich gar nicht öffnen, das kennen wir, glaube ich, alle. Und es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dann eine Sitzung nicht möglich ist, ist das schon auch frustrierend für uns. Also es ist manchmal schon auch, dann geht das Kind wieder und du stehst so da und denkst, ah, ich hätte dem Kind helfen können, wäre ganz bestimmt einen Schritt weiter gekommen, aber es sollte halt nicht sein. Ist schon, ja.
Also
Ja.
wir geben unser Bestes immer.
Ja.
Und manchmal, wenn es einfach nicht der richtige Moment ist oder nicht den richtigen Zeitpunkt, vielleicht kommen sie einen Monat oder ein paar Monaten wieder, habe ich auch schon gehabt, dass es einfach nicht der richtige Moment gewesen ist. Aber ich denke, von der Ausstrahlung her, ich gebe immer die Ausstrahlung, ich gebe nie auf. Es ist einfach in mir installiert, es gibt immer einen Weg. Und wenn die Hintertür nicht geht, dann geht man durch den Fenster. Und wenn es im Fenster nicht geht, dann geht man durch den Schmiede. Und wenn es
Genau.
keinen Schmiede hat, dann geht man durch den Keller. Also es gibt
Genau.
immer einen Weg, mit einem Kind zu kommunizieren, entweder durch den Eltern zum Kind direkt oder das Kind ignorieren und wie einfach. Man kann auch Suggestionen geben, das geht natürlich auch, aber mit Spielen, mit Lachen, es gibt fast immer einen Weg. Aber leider, ab und zu gibt es auch Fälle, wo wir nicht helfen können und das.
Ist so. Ist so. Und die Geschichte, den Fall, den ich dir heute erzähle, das war so ein Fall, wo ich wirklich auch den Gedanken hatte, komme ich hier ins Ziel? Weil ich habe 3 Sitzungen gebraucht, lange Sitzungen, es handelt sich nämlich um eine 45-jährige Frau, um überhaupt in irgendeine Richtung zu kommen, wo Arbeit möglich war. Das handelt sich um eine 45-jährige Frau, die seit 5 Jahren, Achtung, 5 Jahren, eine Nackenstarre hat. Also auf Schweizerdeutsch, liebe deutsche Freunde, heißt das Halskäri. Und ich kenne das, also diese Nackenstarre, wenn du den Kopf nicht mehr drehen kannst, das tut unglaublich weh, man kann kaum schlafen, weil man nicht weiß, wo man den Kopf hinlegen soll. Und die hat das seit 5 Jahren. Und jetzt kam sie zu mir, die hat alles hinter sich. Also die war bei mehreren Ärzten. Sie war im CT, sie war im MRI, sie war in der Physiotherapie, sie war beim TCM, sie war in der Osteopathie, sie war überall. Also es war eine ganz lange Liste von Therapien, die sie schon nicht nur ausprobiert, sondern wirklich gemacht hat, und nichts hat irgendwas gebracht. Und dann war sie bei einem letzten Arzt und dann hat er sie angeschaut und gesagt, gute Frau, das ist psychosomatisch. Klären Sie das mal auf dieser Ebene ab. Und dann schlug sie bei mir auf. Und du glaubst nicht, das war so harte Arbeit. Erstens, sie wusste nicht recht, wie sie sich hinlegen sollte, weil das tut weh. Diese Halsmuskulatur ist doch mittlerweile steinhart und verkrampft. Das war mal das Erste. Sie hat immer gesagt, ah, ich weiß nicht, ich spüre nichts, ich konzentriere mich auf meinen Hals. Dann war es in den ersten zwei Sitzungen nicht möglich, über Gefühle zu sprechen. Und jetzt musst du hören, Sonja, du wirst sofort verstehen, was ich meine. Erstens, ihre rechte Gesichtshälfte war anders als die linke.
Aha.
Das Auge war kleiner, der Mundwinkel hing so ein bisschen runter und den Kopf konnte sie nicht nach links bewegen. Was sagt uns das? Also wir sprechen hier von der Gefühlsebene, die betroffen ist. Also die Vermutung des Arztes hat sich sofort bestätigt. Hier geht es um ein psychosomatisches Problem. Und wir haben dann, ich habe dann, sie hat gesagt, ja, ich fühle nichts, ich kann mich nicht auf meine Gefühle einlassen. Und das ist ja klar, ja, kann sie nicht, weil sie kann da gar nicht hinsehen. Weißt du, was ich meine? Ich habe gesagt, du brauchst dich nicht auf die Gefühle einzulassen, du darfst aber mal visualisieren, wie das Gefühl aussehen könnte. Und da sah sie da links eine richtig starke Wand. Weißt du, aus diesen Backsteinen, so richtig eine stark gemauerte Wand. Und sie hat gesagt, also da links ist eine Wand, da bin ich komplett blockiert, da kann ich nicht hinsehen, ich kann mich nicht hinbewegen, das geht nicht. Und ich kann dir sagen, Sonja, wir haben zwei Sitzungen gebraucht. In der dritten Sitzung war es möglich, dass sie sich darauf eingelassen hat, wenigstens eine Drohne über diese Mauer zu schicken, um zu gucken, was auf der anderen Seite dieser Mauer ist.
Blau.
Wusste er ja. Sie wusste genau, da drüben, da wartet Chaos auf mich. Das hat sie mir auch gesagt. Ich habe Angst, ich gucke da nicht hin. Und wir konnten da mit dieser Drohne Gefühlsobjekte wieder nach drüben bringen. Ich habe gesagt, du brauchst dich nicht auf das Gefühl einzulassen. Schau einfach mal, was die Drohne dir zurückbringt. Und da gab es Gefühlsobjekte, schwere, stinkende, dunkle, ganz, also du hast gerade gemerkt, das ist keine Freude. Da ist keine Leichtigkeit und Freude. Da ist ganz schweres Zeug. Und erst Ende der dritten Sitzung war sie bereit, so ein Gefühlsobjekt mal in die Hände zu nehmen und zu gucken, worum handelt es sich hier. Sie hat Angst, Wut, Enttäuschung, Trauer, Schuld und Scham. Schuld und Scham, das waren die größten. Und sie hat mir dann erzählt, was passiert ist vor über 5 Jahren. Sie hatte vor über 5 Jahren, musste sie von ihrem allerbesten Freund einen Übergriff erleben. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr allerbester Freund, ja, ich sag mal, so ein bisschen narzisstisch veranlagt ist, hat nämlich die ganze Schuld ihr in die Schuhe geschoben. Du bist ja selber schuld, du wolltest es so und. Also so wirklich eine ganz, ganz üble Situation. Und sie hat die ganze Schuld, die ganze Scham hat sie aufgeladen. Sie hatte Angst. Es war so viel los in dieser Frau. Die war so bodenlos enttäuscht von dieser langen Freundschaft mit diesem Mann. Also es war wirklich nur eine Freundschaft. Sie hat gesagt, er war mir immer ein Bruder, aber dieser war mir immer ein Bruder, war dann eben doch nicht so freundlich, wie sie da gedacht hat. Und das war die Mauer. Sie konnte da nicht hinschauen, weil sie immer konfrontiert wurde mit diesem Riesenberg an Gefühlen. Und sie hat sich dann wirklich darauf einlassen können, dass wir mal beginnen, diese Gefühle abzuarbeiten, mal diese Situation zu verarbeiten und loszulassen und zurückzulassen und diese Mauer ein bisschen einzureißen. Wir haben dann einfach mal begonnen mit dieser Arbeit. Ich habe mir gar nichts erwartet, also muss ich wirklich sagen, weil das war eine riesen Baustelle, sage ich mal. Und wir sind auch noch nicht fertig, wohlgemerkt. Also wir haben noch zwei, drei weitere Termine ganz bestimmt, bis wir da durch sind. Aber das Schöne war, nach dieser Sitzung, erstens, wir waren beide total K.O., weil hinter dieser Mauer so viel, du kannst dir das gar nicht vorstellen, da war so viel Energie. Und es war auch so, weißt du, wir schickten diese Drohne drüber und die kam wieder zurückgeschossen mit diesen Gefühlsobjekten. Es war wirklich ein bisschen, es war ein bisschen bedrohlich. Tatsächlich ein bisschen bedrohlich, auch für mich so. Aber wie gesagt, wir haben jetzt begonnen, diese Gefühle zu verarbeiten. Das Schönste war, dass ich vor 2 Tagen eine WhatsApp gekriegt habe mit einem Foto von ihr, wie sie den Kopf nach links dreht. Noch nicht vollständig, aber sie kann so 45 Grad Winkel geht wieder. Es geht wieder.
Wow.
Also, hey, die Flexibilität kommt zurück und die Bereitschaft hinzusehen. Also das war schon ganz, ganz, ganz eindrücklich, wie sie sich verweigert hat, in diese Richtung, also eben dahin zu schauen, damals, was da passiert ist. Und das Lustige war, sie hat ihre Nackenstarre nicht im geringsten damit in Verbindung gebracht. Sie war komplett überrascht und gesagt, hätte ich nie gedacht, dass sich das so auswirken kann. Und weil sie so lange natürlich ihre Gefühle also weggedrückt hat, verborgen hat, hinter einer Mauer versteckt hat, war es die innere Freundin betroffen. Also man hat es dem Gesicht angesehen, die Gefühle haben sich zurückgezogen, deshalb waren die ersten zwei Sitzungen so schwierig.
Wow.
War wirklich spannend. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht, wie ich sie wieder sehe, wenn ich sie, also wie sie sich bewegen kann, wenn ich sie wieder sehe, war wirklich eindrücklich.
Es, Menschen mit diesen psychosomatischen Anliegen, man kann sich nicht vorstellen, wie die Psyche so belastend sein kann, was die Psyche alles machen kann an Schmerzen und an Blockaden und an Einschränkungen und boah, also heftig. Und auch hier das Gute von, also das Gute von dem psychosomatisch, wir wissen, wenn es psychisch verursacht werden, können wir es dann mit der Psyche auch rückgängig machen. Und da gibt es ganz viel Hoffnung. Ganz viel Hoffnung. Wie du gesagt hast, es ist nicht einfach eine Sitzung und schnipp, schnapp weg, sondern braucht ein bisschen mehr Arbeit, aber das wirklich Licht auf dem anderen Ende vom Tunnel. Das ist super.
Ja, und weißt du, wenn du als Klientin, also wie meine Klientin jetzt, wenn du so viel Mut hast, da hinzuschauen mit mir zusammen und diese Drohnen mit diesen Gefühlsobjekten in Empfang zu nehmen und dann dafür so belohnt wirst, dass du nach 5 Jahren erstmals deinen Kopf wenigstens ein bisschen wieder bewegen kannst, dann ist das eine schöne Belohnung für diesen Mut. Und ich muss wirklich sagen, und das möchte ich auch mal ganz generell sagen, das gilt für alle Klienten, ich bin oft so dankbar über ihre Bereitschaft und über ihren Mut, eben hinzuschauen, daran zu arbeiten, auch wenn das manchmal nicht so lustig ist. Also bei Kindern ist das noch was anderes, aber Erwachsene bringen manchmal wirklich lange und schwere Geschichten mit. Und da sich getrauen, daran zu arbeiten und wie gesagt, hineinzuspüren und hinzuschauen, Chapeau, das getraut sich nicht jeder. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Und deshalb gehe ich den Weg so gerne mit diesen Klienten.
Ja, es gibt ganz viele Klienten oder Klientinnen, die vorher nicht schlafen können, die schlaflose Nächte haben, wenn sie wissen, die Sitzung kommt bald, weil es, ja, man weiß nie, was kommt, was an der Oberfläche kommt. Aber auch ich habe schon so vieles versucht, werde ich mir jetzt wieder unnötig Hoffnung machen. Und da ist das einiges, weil eben, wie gesagt, psychosomatisch ist viel, viel Leid dahinter, das wissen wir. Aber das in die Sitzung. Ich liebe es, mit psychosomatischen Klienten zusammenzuarbeiten. Man weiß nie, was kommt. Also da kann echt krasse Dinge an der Oberfläche kommen.
Da hast du wohl recht. Und manchmal sind diese Dinge für uns genauso überraschend wie für unsere Klienten. Aber das macht unseren Job so spannend. Und ich hoffe natürlich, dass wir in den nächsten 2 Wochen wieder weitere spannende Fälle in der Praxis haben,
Oh,
wo
ja.
wir dann hier selbstverständlich wieder berichten. Nicht wahr, Sonja?
Genau. Freue mich jetzt schon.
Ich auch. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz tolle Sitzungen, tolle Klienten und ich freue mich auf unseren nächsten Talk.
Danke, das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg noch.
Danke dir auch. Tschüss, Sonja.
Bye.
Ciao.